jetzt, was ist Wahrheit? Es ist eine fundamentale Frage, egal welcher Religion, welcher Weltanschauung oder welcher Ideologie wir folgen, es spaltet im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen. Gerade heute in dieser Zeit, wo wir online auf so vieles zugreifen können, möchte es nicht zum Thema machen, sei es Corona oder sei es Verschwörungstheorien. Wir können alles nachlesen, wir können alles nachschauen, wir können es glauben oder nicht. Aber eigentlich wäre die Antwort ganz leicht. Wir haben vorher gesungen, ganz schönes Lied, ich habe nicht gewusst, dass das kommt, Himmel, Erde und so weiter. Wir sehen die Schöpfung. Also es gibt tatsächlich eine Wahrheit, die absolut ist. Von dieser Wahrheit können wir uns nicht trennen. Jeder Mensch hängt von dieser Wahrheit ab. Und das ist ganz einfach, das ist ein Naturgesetz, das wir hier haben. Es ist Sonne, Mond, Sterne. Wir haben die Umlaufbahnen, die sind immer gegeben. Wir können sie nicht ändern. Gott könnte sie ändern. Da gibt es Beispiele in der Bibel, wo die Sonne stehen geblieben ist, bei Josua. Aber wir können es nicht ändern. Das bleibt immer gleich. Und dann gibt es noch das ganz Persönliche. Das können wir auch nicht ändern. Das, was wir spüren. Wir brauchen Schlaf, wir brauchen Essen, wir brauchen die Luft, die wir einatmen und wir brauchen Energie und wir verbrauchen Energie. Das ist so. Wir sind diesen persönlichen Gesetzen dann wirklich unterstellt, wenn man von Gesetzen sprechen möchte. Trotz diesen Fakten scheinen Forscher, Entwickler, Wissenschaftler, Universitäten, sie scheinen einfach nicht zufrieden zu sein. Sie möchten uns das Weltall erklären, sie möchten uns die Entstehung der Welt erklären, sie möchten uns sogar erklären, wie der Mensch entstanden ist. Und ganz offensichtlich spielt da Gott eine absolute Nebenrolle. Kann man sich da wirklich mit der Wahrheit beschäftigen, wenn man Gott ausklammert? Und ich möchte einen Text mit euch anschauen. Es scheint so, dass die Schreiber der Bibel das schon erkannt haben, dass dieses Wissen und die Klugen, dass die in der Welt sein werden. Wir gehen in den 1. Korinther, wenn wir das gemeinsam aufschlagen möchtet, die, die eine Bibel dabei haben. 1. Korinther, das Kapitel 12. Entschuldigung, 1. Korinther, Kapitel 1, bin schon zu weit. 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Da steht, ich lese auch die Schlachterübersetzung, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Hier sind mir diese zwei Gruppen aufgefallen. Ich habe nichts gegen Wissenschaft, ich habe nichts gegen Entwicklung. Aber sobald das Gott ausgeklammert wird, gibt es eine Spaltung. Wir haben im ersten Teil, im ersten Vers, im Vers 18, haben wir diese Menschen, die an Gott glauben. Für sie ist es eine Gotteskraft. Und die andere Gruppe nennt das als Torheit. Neue Übersetzungen sprechen auch von Naivität oder Dummheit. Und dann kommt dieser Vers 19, wo Paulus hier schreibt, den Weisen und den Verständigen, von denen wird das verworfen. Und Paulus war nicht der Einzige, der es geschrieben hat. Sogar Jesus selbst hat das gesagt. Und da gehen wir in einen Text weiter. In Matthäus 11, Vers 25. Er war noch direkter als Paulus. Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Es ist schon verrückt, was Jesus hier sagt. Er preist den Herrn. Neue Übersetzungen schreiben auch, dass das ein Gebet ist von dem Herrn, dass er es den Weisen und Klugen verborgen hält. Eigentlich komisch, wenn man das zuerst liest. Aber das Schöne für uns ist, ganz am Schluss steht, er wird es den Unmündigen offenbaren. Also es gibt eine Erkenntnis für die Unmündigen. Jetzt, was ist der Unmündige? Neuere Übersetzungen schreiben hier ein kindliches Gemüt haben. Also die, die ein kindliches Gemüt haben, können diese Wahrheit von Gott wirklich annehmen. Und wenn ich das kindliche Gemüt höre, dann macht es mir klick, klick. Ich denke, werdet wie die Kinder. Aber das heißt nicht, wir werden klein, sondern wir werden groß. Kinder fragen doch nach der Wahrheit. Kinder wollen etwas wissen. Ich hatte noch nie eine Sabbatschule, keine Ahnung, aber das muss höchst spannend sein, was da für Fragen kommen, die einem selber auch sicherlich beschäftigen. Aber die Frage habe ich mir trotzdem gestellt, warum ist es dann wichtig, die Wahrheit zu kennen? Es gibt ja Menschen, die kennen die Wahrheit nicht und die leben ja trotzdem. Warum muss ich die Wahrheit kennen? Das ist die Frage. Auch da hat die Bibel natürlich eine Antwort. In Johannes Kapitel 8, da gibt es eigentlich den Vers 32, aber wir lesen auch noch den Vers 31. Johannes Kapitel 8, Verse 31 und 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In diesem Kontext sehen wir, dass Jesus zu den Juden spricht, die Juden, die an ihn glaubten, was noch wichtig ist. Wenn sie in seinem Wort bleiben, dann werden sie Nachfolger, dann werden sie Jünger von ihm. Und dann im zweiten Teil heißt es, und die Wahrheit werden sie erkennen. Also es gibt wieder eine Erkenntnis, also es ist möglich, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit wird schlussendlich frei machen. Und das gilt auch für uns. Es steht drin, wir können etwas erkennen. Also man kann die Wahrheit erkennen und es wird einem frei machen. Aber es hat eine Bedingung. Man muss in diesem Wort bleiben, dass Jesus sagt, dass Jesus spricht. Und ich finde es immer die schönsten Texte, wenn Jesus direkt spricht. Dann spricht er auch mich persönlich an, obwohl er hier ganz klar auch zu den Juden spricht. Natürlich ging meine Fragerei weiter. Es ist eigentlich eine Predigt, die viele Fragen hat, viele Gedanken, die ihr sicher auch selber dann noch überlegen könnt. Was muss ich jetzt tun, um diese Wahrheit zu erkennen? Was muss ich tun, damit ich das erkenne? Es ist das Schöne, das hier steht. Ich erkenne die Wahrheit, es macht mich frei und so weiter. Aber was muss ich tun? Und da müssen wir ins Alte Testament. Und da gibt es einen Text in Jeremia. Jeremia 29. Und dort den Vers 13. Jeremia 29. Dort den Vers 13. Da steht, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlanget. Dieses Suchen und Finden, das kennen wir doch vom Neuen Testament. Wer mich sucht, wird mich finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber hier gibt es noch eine Bedingung. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Das ist die Bedingung. Und dann wird sich Gott auch finden lassen. Und dann geht die Fragerei natürlich weiter bei mir. Bin ich persönlich, bist du, der hier sitzt, verlangst du wirklich nach Wahrheit? Oder ist das nur ein Interesse zu haben? Sage, ich bin 2-3 Wochen an etwas dran und es interessiert mich und ich lasse es wieder auf die Seite. Ich lege es wieder auf die Seite. Ich bin mit diesem Wissen eigentlich zufrieden, das ich habe. Und darum ist die Frage von ganzem Herzen suchen. Auch ich habe diese Woche mit der Predigt von ganzem Herzen nach diesen Worten gesucht, die ich jetzt zu euch spreche. Und dann musste ich mir sagen, was heißt eigentlich von ganzem Herzen? Was heißt das? Können wir das irgendwie einordnen? Und dann musste ich sagen, ich muss es in der Bibel finden. Es gibt keine andere Lösung. Und ich ging in das Neue Testament, Matthäus 22. Und da gibt es die Verse 37 bis 40. Ich weiß, heute gibt es einige Texte, aber ich suche dann immer wieder nach dieser Antwort. Ich kam zu einer Frage und suche dann wieder eine Antwort. Und genauso geht es mir heute auch. Matthäus 22, Verse 37 bis 40. Da ist eigentlich die Frage des größten Gebotes. Und dann kommt ja meine Lieblingssache, Jesus spricht selbst, also 37 fange ich an. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, hier ist es wieder, und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Jetzt habe ich mich gefragt, wie geht das? Also ich sehe Gott nicht wirklich, ich kann ihn nicht umarmen, ich kann ihn nicht fühlen und er redet von Liebe. Was soll das hier? Er muss mir doch die Liebe erklären. Ich bin so froh, dass es nachher noch weitergeht. Schaut weiter. Da steht 38, 39, 40. Das ist das erste und größte Gebot, diesen Gott zu lieben. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und wichtig war für mich, und das zweite Gebot ist mit ihm vergleichbar. Also sprich, da wird etwas verglichen. Und ich glaube, mit diesem zweiten Gebot können wir etwas anfangen. Was heißt es, liebe deinen Nächsten? Weil da haben wir doch die Umarmung, da haben wir diese Begegnung. Wir haben diesen Blickkontakt, wir haben diese Kommunikation. Und das ist das Schöne, dass die Bibel einen Vergleich macht von diesem ersten größten Gebot und dieses zweite Gebot nimmt, dass wir wissen, was es heißt, von ganzem Herzen. Und hier steht auch beim ersten Gebot, von ganzer Seele und mit seinem ganzen Denken. Wie ist es doch, wenn man an seine Kinder denkt, an seinen Partner, seine Partnerin, am Morgen aufwacht, ist doch dieser erste Gedanke. Und Gott weiß das, dass das Liebe bedeutet. Und er möchte der erste Gedanken in unserem Herzen sein. Und es gibt natürlich weitere Texte, die uns etwas versprechen, wenn wir wirklich suchen. Es gibt ein Versprechen, weil ich sagte mir, okay, ich kann suchen. Ich habe das jetzt einigermaßen begriffen mit dem ersten und zweiten Gebot, aber dieses Versprechen, das möchten wir uns miteinander anschauen. Das ist in Johannes Kapitel 16, Vers 13. Johannes 16, Vers 13. Hä? Eigentlich fängt dieses Kapitel im Vers 5 an, wo das Wirken des Heiligen Geistes aufgezeigt wird. Geht dann bis Vers 15. Aber wir nehmen diesen Vers 13 für uns. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also hier sehen wir die ganze Wahrheit. Also wir sollen uns nicht mit verstückelter Wahrheit zufrieden geben, sondern der Heilige Geist möchte uns in die ganze Wahrheit leiten. Ich habe das für mich so aufgeschrieben, wir müssen uns nicht schämen, wenn wir wenig wissen, sondern wir sollten uns schämen, ja wann wohl, wenn wir nicht weiter der Wahrheit nachgehen. Dann ist es doch beschämend, weil der Heilige Geist sagt, er will uns in die ganze Wahrheit führen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, wir könnten uns rühmen, dass wir viel wissen. Aber es ist beschämend, wenn man aufhört, nach der Wahrheit zu suchen. Und ich bin auch sicher, es gibt auch schwierige Texte. Das ist auch für mich nicht einfach. Vielleicht gibt es Bibelstellen, die unklar sind. Aber auch da hat Gott wieder einen Rat. Auch da gibt es in der Bibel wieder etwas, ein Prinzip, das wir finden können. Das ist im 1. Korinther 2, Vers 13. Ein nicht ganz einfacher Text, wenn man ihn so liest, aber ich denke, wir können das verstehen. 1. Korinther 2, Vers 13. Und davon reden wir auch nicht. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Jetzt ist die Frage, woher kommt die geistliche Erklärung eines geistlichen Bibelverses? Ja, es steht hier in der Bibel, es kommt vom Heiligen Geist. Und wo spricht der Heilige Geist zu uns? Er spricht in der ganzen Bibel zu uns. Also für mich ist es eigentlich in anderen Worten gesagt, nichts anderes als, wenn ich mit diesem Text nicht zurechtkomme, muss es einen anderen Text geben, der mir das aufzeigt. Weil die Bibel legt sich immer selber aus. Das ist ein Prinzip, das man immer anwenden kann. Sie legt sich immer selber aus. Und manchmal sind wir viel zu schnell und verstehen etwas nicht, gehen vielleicht ins Internet, ich weiß es nicht, haben einen Bibelkommentar, haben vielleicht einen Priester oder Pastor, den wir fragen. Und eigentlich lassen wir das manchmal gar nicht zu, dass wir den Geist Gottes reden lassen. Weil er hat uns wirklich versprochen, wenn wir dieses Geistliche beurteilen sollen, dann gibt es eine Möglichkeit, dies auch in der Bibel zu finden. Wir sollten uns wirklich erlauben, dass der Heilige Geist uns führt in diesen Momenten. Und das ist natürlich auch eine Glaubenssache, dass er uns führt. Aber wir haben dieses Versprechen, wie ich vorher gesagt habe, er führt uns in die ganze Wahrheit. Also seid nicht zufrieden mit einer verstückelten Wahrheit. Es ist schön, wenn ihr dranbleibt. Das ist das Wichtigste und das kommt nicht auf dieses Wissen drauf an. Wichtig ist es, dran zu bleiben. Und ich weiß, das braucht natürlich Zeit und Forschergeist. Ich merke das selber. Manchmal fehlt die Zeit, manchmal fehlt die Lust. Aber wenn ich diese Versprechen sehe, dann kann ich die Bibel wieder in die Hand nehmen und dann kann ich dem nachgehen, was ich wirklich wissen möchte. Und lustigerweise wurden auch die Schreiber dieser Bibel, die wurden von diesem Geist getrieben. Da haben wir einen schönen Text in Petrus, und zwar in 2. Petrus, Kapitel 1. Und dort den Vers oder die Verse 20 und 21. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ich weiß nicht, wie es in anderen Übersetzungen im Vers 21 steht, bei mir steht wirklich getrieben. Und wenn ich dieses getrieben sehe, dann ist es irgendwie, ja, da sehe ich jemand, der wirklich antreibt. Das kann auch negativ sein, aber das Positive ist für mich, wenn jemand angetrieben wird, wenn jemand motiviert wird. Und ich sehe, dass diese Menschen, die diese Schrift geschrieben haben, dass es nicht eigenmächtig war, die Deutung war nicht eigenmächtig, auch die Weissagungen, die drin sind, das ist absolute Wahrheit. Und trotzdem, zu wissen, dass die Bibel Wahrheit ist, rettet keinen Menschen. Zu wissen, dass das Wahrheit ist, rettet niemand. Sondern die Wahrheit möchte etwas mit uns tun. Und genau das möchten wir uns anschauen. Was möchte die Wahrheit mit uns tun? Da gehen wir ins Johannesevangelium. Kapitel 17. Und den Vers 17. Ich denke, man hat das schon oft gelesen. Es ist einem bekannt. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also hier steht nicht, dein Wort enthält Wahrheit. Das wäre das wieder dieses Wissen, oder? Sondern das Wort ist Wahrheit. Und der praktische Teil ist eigentlich der erste Teil. Heilige sie in deiner Wahrheit. Hier muss man verstehen, in diesem Kapitel 17 ist das Gebet Jesu Christi für seine Jünger. Also er betet zu seinem Vater und sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Jetzt, was bedeutet Heiligung oder was bedeutet Heilige? Es ist eigentlich nichts anderes als eine Wirkung, es passiert etwas. Sobald Gott etwas geheiligt hat, sei es im Neuen oder im Alten Testament, dann passiert etwas, dann gibt es eine Wirkung. Und Jesus hat gebeten, hat seinen Vater gebeten, heilige sie in deiner Wahrheit. Dass es eine Wirkung gibt, dass man die Apostel sieht. Und das gilt natürlich auch für uns heute. Wenn er uns heiligen möchte, dann gibt es auch eine Wirkung. Und das ist dieses Gebet, das mir sehr gut gefällt von Jesus Christus. Und trotzdem kam wieder die Frage auf, also ein bisschen eine Predigt ist, die auch Fragen aufgeworfen haben. Es ist so eine Sache mit der Wahrheit. Egal welcher Religion, welcher Gemeinschaft wir angehören, jede behauptet doch, wir haben die Wahrheit. Vielleicht sagen sie sogar, wir sind die Wahrheit. Das wäre ein bisschen hochgegriffen, aber da muss sich doch ein Außenstehender, ein Atheist fragen, wie geht das, dass es so verschiedene Kirchen gibt? Und die haben doch das gleiche Fundament. Die lesen doch in der gleichen Schrift. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen anders geschrieben, aber im Grundsatz ist das gleiche drin. Da muss man sich natürlich schon fragen, wieso dass das so ist. Und ich möchte euch ein Prinzip aufzeigen, dass Jesus gewusst hat, dass es diese Uneinigkeiten gibt. Und es gibt eine Möglichkeit, die Wahrheit wirklich zu erkennen. Und das ist auch im Johanneskapitel hier. Im Kapitel 7, Vers 17. Johannes Kapitel 7, Vers 17. Ja, ich nehme noch den 16er dazu. Jesus antwortet ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also hier vor allem im Vers 17 kommt dieser Wille. Willst du diesen Willen tun? Das ist hier die Frage. Und dann gleich noch diese Antwort, es gibt Erkenntnis, wenn du diesen Willen tun möchtest. Und es kommt nicht darauf an, ob du die Bibel auswendig kannst oder jahrelang studiert hast oder Hebräisch oder Griechisch kann. Es ist ganz etwas anderes. Es ist die innerliche Bereitschaft zu haben, diesen Willen zu tun. Ich möchte es aber auch auf gut Deutsch sagen, gehorsam zu sein. Das wird man nicht gerne, aber das ist auch der Wille Gottes, dass man gehorsam ist. Und das kann jeder für sich selbst tun. Da bin ich nicht verantwortlich als Prediger hier, das zu sagen. Das könnt ihr jetzt und heute machen, diesen Willen tun. Ihr könnt euch heute entscheiden. Das ist der freie Wille. Gott kann euch nur alles zeigen, was es gibt. Aber ihr müsst euch selber entscheiden. Wollt ihr diesen gehorsamen Weg gehen? Diesen Willen tun und dann noch gleichzeitig die Erkenntnis haben, die Erkenntnis der Wahrheit, das steht hier. Dann werdet ihr erkennen, was Irrtum und Wahrheit ist. Also, wir können das erkennen. Das ist absolut möglich. Und trotzdem, wenn das so positiv tönt, dass wir das erkennen können, gibt es auch eine Warnung in der Bibel. Die ist ziemlich direkt. Sprüche 14, Vers 12. Sprüche 14, Vers 12. Hier steht, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Millionen von Menschen dachten, der Kommunismus sei das A und O. Es gäbe nichts Besseres. Und trotzdem führt er nur bis zum Tod. Dann glauben Menschen, fernöstliche Sachen könnten sie weiterbringen, dieser Glauben. Aber irgendwie bringt dieser Glauben sie nur durchs Leben, aber nur bis zum Tod, nicht weiter. Wir können Meditation machen, wir können Hypnose machen. Es bringt uns wahrscheinlich durchs Leben, aber nur bis zum Tod und nicht weiter. Da steht hier, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber er führt nicht weiter. Aber es gibt einen Weg, der führt weiter. Es gibt einen Weg, der geht zwar bis zum Tod, aber der geht weiter. Es gibt einen Weg, wo dieser Graben überwunden wird. Und wir wissen das, wir als Gläubige, vor 2000 Jahren, was passiert ist. Es ist auch gut dokumentiert. Es gibt einen Josephus, der darüber geschrieben hat. Es gibt Geschichtsbücher, die gut dokumentieren. Da gibt es jemand, der diesen Tod überwunden hat. Und das Faszinierende ist, wir leben jetzt, das ist auch eine Wahrheit. Wir existieren. Aber dieser Tod scheint wie eine Mauer zu sein. Wir müssen da noch rüberspringen. Und dann kommt doch dieses Versprechen von der Bibel, das ich nur in der Bibel finde, dass dann ein ewiges Leben beginnt. Also Leben, Tod und dann ewiges Leben. Und auf das wird hingewiesen. Und eigentlich habe ich dann gemerkt, als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich mir den Titel gegeben, ja, was ist Wahrheit? Aber es ist eigentlich falsch. Die Frage muss eher lauten, wer ist Wahrheit? Weil bei was ist Wahrheit verlaufe ich mich. Absolut. Aber wenn ich auf wer ist Wahrheit sehe, was vor 2000 Jahren passiert ist, was für ein Versprechen, das es gibt, das ewige Leben, dann muss ich mich wirklich fragen und sagen, wer ist eigentlich Wahrheit? Und es gibt einen Text in der Bibel, den kennt ihr alle. Johannes 14, Vers 6. Ich möchte dann auch langsam zum Schluss kommen. Johannes 14, Vers 6. Er spricht hier eigentlich zu einem speziellen Jünger, das ist dieser Thomas. Man nennt ihn auch oft den ungläubigen Thomas in der Bibel. Also Jesus spricht zu ihm, also zu Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also hier nennt sich Jesus Christus selbst die Wahrheit. Darum ist der Titel, wer ist oder was ist die Wahrheit, eher auf wer ist die Wahrheit richtig. Und dieses Ich Bin wird auch viel gebraucht, wenn man ins Alte Testament geht. Das heißt nicht viel gebraucht, sondern man sieht es da, dass Gott hat sich Mose vorgestellt mit Ich Bin, der Ich Bin. Und Jesus nimmt genau wieder dieses Ich Bin. Und das zeigt für mich persönlich, ohne Diskussion, dass Jesus Gott ist. Alles andere wäre eine Gotteslästerung und ich bin sicher, dass es auch keinen Menschen gibt oder keinen Engel, der diesen Anspruch hat und sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Also die Wahrheit ist keine intellektuelle Theorie. Könnt ihr eine Liste machen mit 10 Punkten, und könnte die eine nach dem anderen durcharbeiten, aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist ganz etwas anderes. Es ist wirklich, dass wir in diesem Buch Jesus Christus entdecken. Und ich selber, ich weiß, ich habe früher gerne Biografien gelesen. Praktisch nur. Vor der Bibel habe ich nur Biografien gelesen, muss ich so sagen. Und diese Biografien, die führten nur bis zum Tod, nicht weiter. Ich habe von Musikern Biografien gelesen, führten bis zum Tod. Da hat einfach jemand noch Geld verdient, ein Verlag, der das herausgebracht hat. Aber das ging nicht weiter. Und heute bin ich so weit, dass ich über den Tod hinausschauen möchte. Dass ich Jesus Christus auch wieder entdecken möchte in der Bibel. Und dass das der Grund ist, warum ich nach Wahrheit suche. Ich bin nicht nur interessiert an dieser Biografie, ich bin interessiert, was nach dem Tod kommt. Die Ewigkeit, das ist das, was mich interessiert. Darum kann ich manchmal das Leben auf der Seite lassen, auch wenn es ganz, ganz schöne Momente hat. Und dann ist wieder die Frage, willst du diese Schritte mit Jesus gehen? Möchtest du ihn mehr entdecken? Das ist die Frage heute. Willst du mit ihm diese Schritte gehen? Möchtest du dein Leben entdecken? Das Leben Jesu, seine Aussagen. Und das fasziniert mich. Und ich möchte auch zur Landung kommen, mit diesem Gedanken, diesen Blick zu haben auf Jesus. Und Es gibt ein Zitat, das berührt mich immer wieder. Das Zitat lautet: Wenn ich auf mich schaue, weiß ich nicht, wie ich gerettet werden kann. Aber wenn ich auf Jesus und seine ewige Liebe schaue, habe ich keine Ahnung, wie ich verloren gehen soll. Und das ist mein Wunsch heute für die Gemeinde, auch für mich, diesen Blick auf Jesus zu haben, nicht nur heute an diesem wunderbaren Sabbattag, sondern jeden Tag, an dem wir leben und unterwegs sind. Amen.